Vielen Dank. Jetzt steht hier die Sprechanlage auch für Fragen zur Verfügung. Ich bitte Sie, auf den Knopf zu drücken, den zu halten, kurz vielleicht mit Name und Redaktion sich vorzustellen. Und dann stehen Ihnen beide Vorstände gerne zur Verfügung für die Antworten.
Gedrückt halten, okay, gut. Drei Fragen. Zum einen, eine Bitte zum Ausblick. Sie erwarten in diesem Jahr Umsatzstagnation, haben aber ja im Vorjahr 4% Auftragsplus, haben jetzt zwei Unternehmen dazugekauft. Können Sie denn sagen, warum sich das nicht in den Umsätzen niederschlägt? Dann noch eine Frage auch zum letzten Geschäftsjahr. Das Servicegeschäft ist, oder das mit den Verbrauchsmaterialien, ist sogar zurückgegangen im Umsatz. Also dieses Geschäft, auf das Sie besonderen Wert legen, können Sie sagen, woran das liegt? Und noch eine dritte Frage bitte zu China, Herr Hundsörfer. Sie sagten vorhin, Sie wollen die Fabrik dort stärker in den Produktionsverbund mit einbeziehen. Früher ist es immer, die Produktion dort ist auch für den lokalen Markt gedacht. Soll sich das jetzt ändern? Also wird jetzt mehr exportiert? Und können Sie sagen, wie viele Mitarbeiter jetzt zurzeit in China arbeiten?
Fangen Sie an. Geschaltet. Oder sollen wir auch über Mikrofon gehen? Geht. Dann versuchen wir über das Mikrofon. Die erste Frage, Freitag Umsatz. Wir haben gesagt, wir sehen, dass wir ungefähr auf dem gleichen Niveau bleiben. Wir hatten letztes Jahr die Drupa, die hat sehr viel Impulse gebracht. Die wird es dieses Jahr natürlich nicht mehr haben. Andererseits sehen wir eine gewisse Belebung operativ in China, auch wenn das noch nicht komplett durchkommt. Dann haben wir weiter eine schwierige Situation in Brasilien, sodass wir vom Grundsatz ein stabiles Niveau erwarten. Wir wissen aber auch, dass wir noch gewisse, ich sag mal, Optimierung im Portfolio machen, auf kleinerer Basis, wo wir dann aber auch im Portfolio, in den Regionen, in Kundengruppen bewusst sagen, wenn dort einzelne Geschäfte nicht positiv sind, verzichten wir auch mal bewusst auf einen Umsatz, weil wir dann eben sagen, Profitabilität vor Wachstum auf der einen Seite und die strategischen Wachstumsdinge ja über die drei Aktivitäten von Herrn Hundsdorfer beschrieben sind. Im Übrigen haben wir dann natürlich auch mit dem Backlog noch zu arbeiten. Wenn wir sagen, was war der Auftragsbestand, der ist jetzt etwas höher als im Vorjahreseffekt. Wenn es dann nachher am Ende ein bisschen mehr Umsatz ist, mag das dann auch okay sein. Und wir müssen besehen, dass die 30 Millionen Umsatz natürlich ein Volljahresumsatz sind. Wenn er dann konsolidiert wird zum Halbjahr, ist es nur die Hälfte. Und das ist dann halt eben die andere Erklärung. Deswegen Big Picture ungefähr auf Vorjahresniveau. Und das Ziel wäre dann, die Profitabilität entsprechend nach Hause zu fahren. Service im letzten Jahr hatte von der Ergebnisseite den großen Anteil natürlich auch von der Drupa, von den Drupa-Kosten und A2 im Volumen war es dann eine Rückführung des Gebrauchtmaschinengeschäftes. Das hat dort einen gewissen Rückgang gehabt. Wir haben nicht das Wachstum gehabt, was wir uns in dem Geschäft im Bereich Verbrauchsmaterialien erhofft hatten, weil da waren die zwei Akquisitionen eigentlich geplant im zweiten Halbjahr. Die hatten wir letztes Jahr nicht, die werden wir in diesem Jahr haben, aber dieses Jahr auch nur zur Hälfte, weil halt eben jetzt gekauft und wahrscheinlich zum 1.10. dann konsolidiert. Das waren also die beiden Gründe innerhalb von Service an sich. Sonst die strategische Ausrichtung ist gleich, ist gut unterwegs, aber da sagen wir auch lieber ein bisschen langsamer als zu schnell, um das dann auch solide aufzubauen. China machen
Sie. Ja, vielleicht noch eine Ergänzung zu dem Thema Consumables. Wir ändern ja auch etwas das Geschäftsmodell mit den Consumables, wo wir bisher quasi als Händler aufgetreten sind, auch natürlich der größte Händler in diesem Segment weltweit sowieso, aber eben mehr, dass wir uns darauf konzentrieren, einen echten Mehrwert zu generieren, dass man eben nicht nur der Händler ist, sondern ein Systemprovider und das braucht natürlich erst die entsprechende Kompetenz und auch genügend Leute, die die Kompetenz haben, um das umzusetzen. Zu China. Ich glaube, und wir sind fest überzeugt, China kommt zurück. Das Geschäft wird zwar nicht mehr das alte Peak-Niveau erreichen, das ist in allen Industrien so, aber es wird auch wieder deutliches Wachstum in China geben. Die Messe in China hat dort sehr gute Impulse gezeigt. Und wir werden, weil einfach die Fabrik in China, die hat rund 450 Mitarbeiter inzwischen, wir hatten auch mal 1.000, aber
1.000 in Summe?
Mit 1.000, ja genau, 1.000 in Summe, also 1.000 Mitarbeiter mit Vertrieb und Service und 450 in der Fabrik, ist eine Fabrik, die, sage ich mal, erwachsen geworden ist. Unsere Fabrik in China ist inzwischen in der Lage, nicht nur Standardmaschinen zu bauen, sondern durchaus auch kundenspezifische Maschinen. Und wir werden es Zug um Zug nutzen und dann auch Maschinen für den asiatischen Markt zu bauen, vielleicht sogar die eine oder andere Maschine sogar für den weltweiten Verbrauch, so wie es sich eben ergibt. Also die Fabrik, ich habe mich darüber selber intensiv informiert, die Fabrik ist auf dem Niveau wie unsere Fabrik in Wiesloch. Also wir könnten dort alles machen. Das ist dann eher eine Frage der Marktstrategie und der Kostensituation. Also definitiv ein Vorteil für Heidelberg.
Herr Becker war der Nächste.
Vier Fragen. Sie sprachen an Umbau im Personalbereich. Was heißt es denn für die Belegschaftsstärke? Und ist Ihre Digitalstrategie mit Personalauf- oder Abbau verbunden? Zum Zweiten, Sie hatten dieses Jahr eine Steuerrückzahlung, wenn ich es richtig sehe. Gibt es ähnliche Effekte auch im laufenden Jahr? Dann die Frage, was hat eigentlich der Aktionär von Ihrer Strategie? Werden Sie erst 2022 wieder Dividende zahlen oder wie ist da Ihre Strategie? Und zum letzten Punkt, steuerliche Verlustvorträge von 1,3 Milliarden Euro, sind die in irgendeiner Form befristet? Ich kann mir aus heutiger Situation nicht vorstellen, wie Sie die jemals nutzen wollen können, aber vielleicht können Sie dazu noch mal was sagen. Danke.
Also zunächst mal zu dem Umbau. Wir überprüfen gerade in den ganzen indirekten Bereichen die Strukturen und wir sind in vielen Stellen in unseren Strukturen noch so aufgestellt, wie Sie es für ein Unternehmen brauchen mit 5 Milliarden oder größer. Und diese werden hier eben entsprechend bereinigt. Und da wird auch hier und da die eine indirekte Stelle eben auch wegfallen. Einen großen, umfassenden Personalabbau wird es deshalb nicht geben, aber eben, wie gesagt, eine Bereinigung. Das Thema Digitalisierung, digitales Geschäft und Digitalprodukte, das wird jetzt kein Aufbau von Personal bedeuten, aber ein Umbau. Wir werden Qualifikationen zunehmend brauchen, die wir heute nicht haben. Und dafür werden andere überflüssig sein. Also es wird ein Umbau auf der Personalseite geben müssen, der aber eben im Rahmen der üblichen Fluktuationen eben stattfinden kann. Also ohne dass jetzt großartig auf- oder abgebaut wird, wird eben umgebaut.
Ein weiteres Beispiel dafür, Herr Hunsdorfer, ist ja unsere World Logistics Center als Beispiel fürs Personal. Wenn wir dort nicht die Vereinbarung getroffen hätten, hätten wir eigentlich rechnerisch 300 Leute weniger, weil dann wäre es externalisiert worden. So haben wir 300 Leute weiter an Bord, die dann nach den neuen Strukturen bei uns arbeiten. Und so wollen wir die Optimierung auch weiter verstanden haben, dass es mal links und rechts Abbau und woanders wieder Aufbau geben kann. Aber es sind alle Funktionen auf dem Prüfstand. Die anderen zwei Fragen waren zwei zur Steuer und eine zu den Verlustvorträgen. Natürlich mit einer Milliarde Verlustvortrag in Deutschland, die sind nicht befristet nach heutigem Rechtsstand. Wir können sie also unbefristet vortragen. Wenn wir also hier diesen Ergebnispfad vorzeichnen und den auch umsetzen, wenn wir weiterhin nur die Minimumbesteuerung haben, aber nicht signifikant in Steuerzahlung kommen, das wirkt sich natürlich dann bei uns positiv aus. Leider das Ergebnis der Vergangenheit, aber positiv sprechend können wir sie dann auch nutzen. Das andere ist dann die konkrete Frage. Im letzten Jahr haben wir einen kleinen Steuerertrag gehabt. Das ist dann die Steuerzahlung für die Bereiche, wo wir tatsächlich Gewinne gemacht haben. In Auslandsjurisdiktionen, wo wir keine Verlustvorträge haben, zum Beispiel in China. Dann fällt dann natürlich auch Steueraufwand an. Dann gibt es aber auch Länder, die haben dann auch Verlustvorträge. Und dann haben sie, wenn sie eine Gewinnhistorie haben, technisch gesprochen, diese Verlustvorträge auch angemessen zu aktivieren. Das haben wir getan nach den Regeln der Kunst über alle Jurisdiktionen. Dann kam heraus ein kleiner Steuerertrag. Normalerweise hätten wir eher einen Steueraufwand in der Größenordnung natürlich unter 20%. Aber aufgrund der großen Unterschiede in den Verlustvorträgen ist das jetzt schlecht zu forecasten nach vorne raus. Deswegen ist das jetzt schwierig zu sagen, ob wir im nächsten Jahr dort einen Ertrag haben. Normalerweise müsste es ein Aufwand sein. Und am Ende der 5 Jahre haben wir natürlich auch einen angemessenen Steueraufwand berücksichtigt. Allerdings dann, Herr Becker, die Nutzung der deutschen Verlustvorträge unterstellt, weil das dann durch das Verrechnungspreisprojekt, was bei uns schon lange umgesetzt ist, dann auch zu den Gewinnen in Deutschland führt. Letzte Frage zu den Aktionären. Was haben die davon? Erstens hoffen wir, dass der Aktienkurs, wenn sich das Nachsteuerergebnis mehr als verdoppelt, auch wir eine andere Entwicklung im Aktienkurs sehen werden. Die zweite Frage, wenn es auf Dividende abstiehlt, dann kann ich natürlich sagen, wenn ich im letzten Jahr am 30. September eine Eigenkapitalquote von 7% hatte und jetzt stolz berichte, dass ich wieder knapp bei 15% bin, würde ich sagen, solange die nicht nachhaltig über deutlich 20% ist, früher hat man über 30% gesprochen, ist es dann schwierig, mit dem Ausblick nach vorne raus zu sagen, da geht man in Dividendenzahlung. Allerdings wollen wir gerade aufzeigen, dass das Geschäftsmodell stimmt, dass die Profitabilität wächst, dass der Jahresüberschuss wächst und dass der positive Free Cashflow da ist. Das sollte dann beide Sachen treiben oder sollte für beide Sachen gut sein. Wir müssten allerdings ein bisschen auf diese Konzerneigenkapitalquote natürlich aufpassen, damit 15%, sag mal, wäre eine gewisse Thesaurierung angezeigt. Und deswegen ist das kurzfristig noch kein Thema. Ich hoffe, die Fragen damit soweit beantwortet zu haben. Gut.
Nächste Frage kam von Herrn Feigl, bitte.
Gedrückt halten, okay. Zunächst mal zwei kurze Fragen. Herr Kalliebe, Sie sprachen vorhin von 20 Millionen. Waren das Investitionen, also inklusive Erwerb WLC, oder waren das nur die beiden Übernahmen?
20 Millionen, also die beiden Akquisitionen werden dann rund 20 Millionen für sich, also zusammen kosten. Also die beiden, die wir gezeigt haben, DocuFi, diese Softwaregesellschaft, Projektname Moretus, die Consumables-Aktivitäten, zusammen rund 20 Millionen, hängt noch von den Closing-Bedingungen über die Zeit ab, aber nur um Ihnen eine Größenordnung zu geben, dass wir dort auch noch vernünftig unterwegs sind. Später können wir dann auch über EBITDA reden und dann sagen, was sind das dann für Multiples. Das wäre heute noch zu früh, weil wir noch im Erstkonsolidierungsprozess sind.
Dann vielleicht nochmal zur Dividende andersrum gefragt, wann wollen Sie denn die 20% Eigenkapitalquote erreichen?
So schnell wie möglich. So schnell wie möglich. Also 2-3 Jahre werden wir sicherlich brauchen, weil wenn Sie jetzt hinschauen, wo wir stehen, der Zinssatz in den Pensionen ist noch volatil, jetzt haben wir 2,4 gehabt, im Moment würde er bei 2,3 liegen, dann steht er morgen vielleicht wieder bei 2,6. Ich weiß aber nicht, was dann im Januar nächsten Jahres ist. Und daraus ist es die eine Seite, die uns natürlich ruhiger schlafen lässt, weil wir die Pensionssysteme umgestellt haben. Aber ich muss natürlich dann zur anderen Seite schauen und muss sagen, wir müssen das Operative auch nachhaltig nach oben bekommen. Und da haben wir das Programm gezeigt und da werden wir die nächsten 2 Jahre einige Arbeit haben, das auch umzusetzen. Und insofern fühlen wir uns auf einem guten Weg und zeigen ja auch, dass die Finanzkraft da ist und wir können dann auch die Kapitalstruktur weiter optimieren, was dann auch zum Earnings per Share passen sollte. Und deswegen sage ich, wenn das nachsteuerliche Ergebnis verbessert, dann würde normalerweise nach Adam Riese im Dreisatz auch der Aktienkurs sich verbessern. Und das wäre dann die vorsichtige Antwort zu Herrn Weber. Auch das ist dann ein Benefit für den Shareholder, hoffentlich, denn in der Vergangenheit ist es nicht so richtig vom Fleck gekommen.
Noch eine Frage hätte ich, und zwar, Herr Hundsdörfer, Sie werden in der Pressemitteilung zitiert, Sie sprachen es vorhin auf, wir richten unser Portfolio konsequent auf profitables Wachstum aus. Wenn ich mir den Segmentbericht anschaue, dann müssten Sie sich eigentlich aus dem Bereich Equipment verabschieden. Da ist ja das EBIT sehr gering. Was wollen Sie denn tun oder was muss denn passieren, damit dort tatsächlich mal eine deutliche Verbesserung eintritt?
Also wir haben ja diese ganzen Strukturmaßnahmen, die ich ja vorher aufgezeigt habe, auf den Weg gebracht. Das ist ein Thema. Ein weiteres Thema wird sein, dass wir natürlich auch Zug um Zug überprüfen, wo produzieren wir was, zu welchen Kosten. Make or buy ist natürlich auch ein Thema. Und man muss natürlich das Geschäft immer insgesamt sehen. Sie haben kein Servicegeschäft auf Dauer, wenn Sie kein Equipmentgeschäft haben. Und Sie haben auch kein digitales Geschäft, Sie kommen auch nicht in den Lifecycle, wenn Sie nicht das Equipment haben, das Ihnen die Kundenschnittstelle gibt, die Daten, mit denen Sie das Geschäft betreiben können. Stellen Sie sich vor, wir sind nicht weit weg davon, unsere Maschinen, wir haben ja mit dem Heidelberg Assist und mit der Heidelberg Cloud mehrere tausend Maschinen angebunden und übrigens nicht so wie viele andere Hersteller, dass wir nur auf Bedarf die Daten kriegen, sondern wir kriegen die Daten der Maschinen ständig aus dem Workflow. Das heißt, wir haben alle technischen Möglichkeiten heute schon, um aus einer E-Commerce-Plattform automatisch die ganzen Bedarfe für die Consumables abzurufen und dem Kunden einen echten Vorteil zu geben. Er braucht es gar nicht mehr bestellen, er braucht eine Rahmenvereinbarung mit uns oder auch mit einem Dritten. Und wenn wir der Betreiber der Plattform sind, halten wir halt die Hand auf für eine kleine Transaktionsfee. Das heißt, Sie brauchen das Equipment, um wirklich das digitale Geschäft betreiben zu können und sich, und das ist ja, sage ich mal, das, was auch ein Amazon macht, sich zwischen den Hersteller und den Kunden zu schieben. Und der, der die, die Kundenschnittstelle hat, der die Daten hat, der hat da die Hand drauf. Und deshalb muss man auch das Equipment nicht alleine, sondern insgesamt sehen. Wir haben auch beim Equipment, wenn man das vergleicht zu den Vorjahren, auch erhebliche Fortschritte in der, auf der Kostenseite und auch der Profitabilität gemacht. Und das ist ja auch etwas, was ich hier mitbringe mit meiner jahrzehntelangen Maschinenbauerfahrung. Da ist noch jede Menge Luft. Heidelberg kann da wieder schon, sage ich mal, in ähnliche Regionen kommen, zumindest wie andere erfolgreiche Maschinenbauer. Da gibt es überhaupt keinen Grund dafür, das nicht zu erreichen. Da sind wir unterwegs.
Die nächste Frage war von Herrn Groß.
Ja, Matthias Groß vom Mannheimer Morgen bin ich. Herr Hundsdörfer, was Sie vorhin zu China ausgeführt haben, das hat sich für mich fast ein bisschen wie so eine Kampfansage an Wiesloch angehört. Ist damit zu rechnen, dass Sie die Standorte, die Sie ja jetzt für gleichwertig halten, gegeneinander ausspielen? Also Dinge, wie wir jetzt es im Bereich der Logistik schon erlebt haben, vielleicht die Löhne hier entsprechend zu drücken. Und was auf der anderen Seite spricht denn überhaupt noch für Wiesloch? Was spricht dagegen, künftig Druckmaschinen nur noch in China zu bauen?
Also was für Wiesloch spricht, sagen wir es mal andersrum, ist die direkte Nähe zur Entwicklung. Und ich bin sicher, auch in 10 oder in 20 Jahren zumindest alle neue Produkte, denken Sie an die ganzen Digital-Druckmaschinen oder denken Sie auch an unsere Performance-Maschinen, an die XL, die werden sicher immer in unmittelbarer Nähe der Entwicklung produziert und gebaut werden, weil dort einfach die Kompetenz ist. Aber es gibt natürlich auch Märkte, die wir heute praktisch mit Produkten aus Wiesloch gar nicht mehr erschließen können, die dann auch etwas einfacher und kostengünstiger sein müssen. Und wenn wir das versuchen, von Wiesloch zu lösen, dann verlieren wir sowieso. Und das sind natürlich dann Produkte, die dann aus einer kostengünstigeren chinesischen Fabrik natürlich auch schwerpunktmäßig für die Schwellenländer dort zunehmend produziert werden. Also es ist nichts, was wir in Wiesloch wegnehmen, was nicht sowieso verschwinden würde, sondern das sind eben die Dinge, die man da über die Runden bringen kann und damit sich die mittleren Marktsegmente erhalten oder vielleicht auch wieder ein Stück weit weiter erschließen kann. Die ganz einfachen, primitiven Marktsegmente, da ist Heidelberg sowieso nicht drin. Beantwortet es die Frage?
Ja, auf jeden Fall. Ich hätte noch eine zweite zu den Ersparnissen bei der Struktur. 50 Millionen jährlich erwarten Sie da ja. Sagen auf der anderen Seite, es wird nur hier und da mal eine Stelle wegfallen. Da frage ich mich natürlich, wo kommt das dann sonst her, die 50 Millionen?
Das hier oder da wegfallen war bezogen auf den gesamten Umbau gemeint, wenn es heißt in den einen oder anderen Geschäftsbereich. Wir werden natürlich schon auf der einen oder anderen Stelle eine Verlagerung haben können. Und insofern wird das auch Personalkosten betreffen. Aber es ist kein großes Restrukturierungsprogramm, Herr Kors. Wir sagen einfach, wir müssen das sukzessive durchgehen und dann die entsprechende Entscheidung treffen. Und das ist halt eben nicht das Ziel, dort halt einfach 50 oder 100 Leute abzubauen. Diesen Schnitt haben wir hinter uns, wo wir tief reingeschnitten haben. Ich habe vorhin nur das Beispiel mit den 300 Leuten aus der Logistik gebracht, um zu zeigen, es ist nicht das Ziel, das jetzt völlig zu flexibilisieren, voll rauszugeben. Finden wir eine vernünftige Lösung, ist das ja mit den Leuten, mit dem Betriebsrat eine super Lösung geworden, die uns Flexibilität erhöht, die aber auch die Kostenvorteile im Vergleich zu anderen Alternativen mit berücksichtigt. Das sollte insofern ein Beispiel sein, dass man dort auch in unseren Strukturen mit dem früher genannten Heidelberger Weg auch gute Lösungen findet. Und davon haben wir halt noch mehrere.
Ja. Vielleicht noch zur Ergänzung. Es gibt natürlich auch Arbeitszeitmodelle, die Mitarbeitern zum Beispiel, haben wir es gerade durchgeführt, auf freiwilliger Basis erlauben, weniger zu arbeiten, natürlich auch weniger zu verdienen. Das wird durchaus auch in Anspruch genommen. Damit kriegen wir unsere Kapazität reduziert, die wir dann auch nicht brauchen. Und dann wird es natürlich auch in manchen Bereichen einfach so sein, dass wir die Fluktuation, insbesondere die Altersfluktuation, nicht ersetzen werden. Also aus heutiger Sicht wird die Mitarbeiterzahl trotz steigendem Umsatz, denke ich, nicht steigen, bestenfalls konstant bleiben, vielleicht auch zurückgehen. Und wir werden natürlich auch einen Umbau haben, weil wir werden wir brauchen heute bereits Kompetenzen, die wir nicht haben. Und wir haben in manchen Bereichen Kompetenzen, die wir nicht mehr brauchen. Das ist im Wandel nicht ganz zu vermeiden. Also denken Sie bloß mal eins zu nennen. Wenn Sie in den Digitaldruck gehen, wenn Sie bei Consumables, wenn Sie bei Farben beispielsweise Kompetenz wollen, dann braucht ein Maschinenbauer wie Heidelberg plötzlich Chemiker. Also wir stellen Chemiker ein und wir haben inzwischen eine ganze Truppe, weil wir die Dinge ja teilweise selbst entwickeln und begleiten müssen. Oder wenn Sie an Digitalisierung denken, jetzt brauchen Sie plötzlich Datenanalysten. Das ist auch ein Thema, das ein klassischer Maschinenbauer wie Heidelberg es ja mal war, nicht hat. Wir haben zwar Softwareentwickler für alle möglichen Dinge, für die Maschinensteuerung, für den Workflow, für alle möglichen Sachen, aber Datenanalysten, die mit Big Data was anfangen können, haben wir eher in der Vergangenheit nicht gehabt. Die brauchen wir aber jetzt.
Frau Schäder, ja.
Ja, Schäder, Stuttgarter Zeitung, hallo. Genau zu der Digitalisierung, ich muss noch mal nachfragen, wo wir jetzt genau sind. Also wenn ich richtig verstehe, Sie bekommen bereits die ganzen Verbrauchsdaten von den Maschinen und könnten den Kunden sozusagen die Verbrauchsmaterialien liefern, ohne dass sie bestellen müssen. Ist das jetzt schon so oder ist das geplant? Das war mir jetzt nicht ganz klar. Und der dritte Schritt wäre dann sozusagen, dass man eben nicht mehr abrechnet, so und so viel Liter Farbe hat er jetzt gekauft, sondern dass man dann über das Endprodukt abrechnet. Und für wann ist das geplant?
Also bisher sind wir eigentlich in dem klassischen Geschäftsmodell, der Kunde bestellt seine Verbrauchsmaterialien und wir liefern. Wir sind aber gerade dabei, den nächsten Schritt zu gehen, die Infrastruktur aufzubauen, um das sukzessive eben dann automatisiert zu tun und den ersten Schritt zu machen. Und wir sind auch schon sukzessive dabei, die ersten Subscription-Modelle auszutesten, mit einzelnen Kunden auszuprobieren, wie das ganze Thema geht. Also wir arbeiten fleißig an diesem Komplex, um da möglichst schnell in den Output der Kunden zu kommen. Digital ist daran, dass Sie dazu die Daten brauchen von Ihren Kunden und das Ganze eben datengetrieben ist. Klassisch können Sie es nicht machen, das funktioniert ja nicht.
Wäre jetzt noch eine weitere Frage, die ich übersehen habe? Handzeichen?
Eine Frage, Sie müssen sich dann eigentlich auch umbenennen, oder? Heidelberger Druckmaschinen AG, passt das noch zu Ihrer strahlenden Zukunft?
Das Gute ist ja, dass wir das Logo haben, Heidelberg, und das reicht. Das Logo. Brand ist Heidelberg. Von da aus Homepage, alles passt zu Heidelberg. Wir sind noch nicht auf dem Niveau von Apple Computers. Wäre schön, wenn wir da ein paar Jahre darüber diskutieren können.
Vielleicht dazu noch eine Ergänzung. Es ist ja eben, wie gesagt, einmal die Digitalisierung in unserem Kerngeschäft, das auch für, sage ich mal, absehbare Zeit das Größte sein wird. Aber mit unserer Smart Factory, mit View to Connect und jetzt auch mit Docufy bewegen wir uns ja in einem riesen Wachstumsfeld aus der ursprünglichen grafischen Industrie heraus, mit Kompetenz und Wissen, das wir einmal für unsere Kunden haben, aber auch für unsere eigene Produktion und Fabriken, dass aus dem wir jetzt eben ein Produkt und auch ein Geschäft machen, das enormes Wachstumspotenzial hat. Und das wird ein Geschäft sein, das wächst dann nicht bloß 5% pro Jahr, sondern es wächst dann 20% pro Jahr. Die Kunden, die wir da mit gewinnen, die heißen dann VW, Daimler, Trumpf, Voith. Das sind dann also jeder, der etwas herstellt, ist potenzieller Kunde und in aller Regel hat er die Notwendigkeit. Ein Beispiel: Mit unseren Softwarelösungen können Sie zum Beispiel ein Engineering Change, also eine Änderung im Produkt, das heute je nach Agilität des Unternehmens zwischen 2 und 3 Monaten und einem Jahr dauert, das können Sie zukünftig in 1, 2, 3 Tagen, in einer Woche vielleicht durchziehen, weil wir die Datendurchgängigkeit schaffen, von der Konstruktionsstückliste bis in die Service-Dokumentation, die ja auch nicht mehr ein Papier ist. Die ist ja heute die Service-Dokumentation basierend auf der Stückliste, ist ja Visualisierung, das ist ja, nutzt ja die ganzen Möglichkeiten der Digitalisierung. Und das ist bei uns ein Geschäft, das wir aus unserer eigenen Kernkompetenz, aus unserer digitalen Kompetenz herausnehmen und ausgliedern und dort auch ein Wachstum erzeugen. Und damit Dienstleister werden, nicht nur für Heidelberg, für unsere eigene Produktion, für unsere eigenen Kunden, sondern für Dritte. Und ein Beispiel, ich hatte es vorher kurz genannt, und das ist nicht das Einzige, wir haben inzwischen einige dieser Beispiele, wo wir beispielsweise gerade Startups, die ganz tolle Sachen erfinden können, die auch Prototypen basteln können, man muss wirklich sagen basteln, aber dann in aller Regel nicht in der Lage sind, es vernünftig zu industrialisieren, geschweige denn zu fertigen, da sind wir Steigbügelhalter und wir haben das natürlich auch schamlos dann ausgenutzt und gesagt, wir können das auch gleich für fertigen, weil wir haben in Wiesloch genügend Platz und Kapazität, um solche Dinge zu tun. Jetzt bauen wir für diesen Berliner Start-up, bauen wir in Wiesloch 3D-Drucker. Bloß so ein Beispiel und viele andere Themen auch. Es gibt auch andere Bereiche, wo Heidelberg aktiv ist und wo wir sehr gute Erfolge und Produkte haben. Da werden wir dann auch vielleicht in einem Jahr ausführlich berichten können, wo wir Aktivitäten haben, die auch nichts mit Druckmaschinen mehr zu tun haben, die in den Bereich E-Mobility gehen. Ebenfalls ein Wachstumsmarkt. Und das ist jetzt vielleicht noch ein bisschen zu früh, darüber zu reden, aber wir nutzen unsere Kompetenzen, unsere weitreichenden Kompetenzen, die wir aus der grafischen Industrie, aus dem Bau der Maschinen und dem Entwickeln der notwendigen Software erworben haben, auch zunehmend für Aktivitäten außerhalb, um hier, sage ich mal, auch unseren Standort Wiesloch angemessen auszulasten.
Herr Groß noch, und dann.
Eigentlich nur noch eine kurze Verständnisfrage zu diesen Subskriptionsmodellen. Bedeutet das eigentlich, dass der Kunde auch die Druckmaschine gar nicht mehr kauft? Bleibt die auch in Ihrem Besitz und er zahlt nur noch dafür, was er damit druckt? Oder geht es da nur um Verbrauchsmaterialien?
Das kann jede Form annehmen. Das ist nicht festgelegt. Das kann sein, dass er die Maschine, auch über den Druck bezahlt. Es kann aber auch sein, dass er die Maschine kauft und nur die Verbrauchsmaterialien macht und jeder Schritt dazwischen. Das ist einfach eine Frage, wie es der Kunde will und wie wir es uns leisten können.
Herr Feigl, Sie hatten
doch nochmal eine Frage zum Digitalgeschäft. Marktführende Unternehmen sagen ja normalerweise, wir machen nur Geschäfte, in denen wir die Nummer 1 oder die Nummer 2 sind. Jetzt im Digitalgeschäft, was Equipment betrifft, irgendwo habe ich es gesehen, Sie sprechen einen Markt von 2,5 Milliarden an und haben einen Anteil von unter 5%. Ist das auf Dauer lebensfähig, dieses Geschäft für Sie, oder müssten Sie da nicht ganz andere Bewegungen initiieren?
Ja, die Frage ist eigentlich leicht zu beantworten. Wir sind ja nicht, außer mit einem gehandelten Produkt, die Versafire, die wir für diesen großen Markt, der etabliert ist für den Akzidenzdruck, das sind Rico-Maschinen, die wir ein bisschen angepasst haben, die wir auch in unseren Workflow einbinden können. Da würde ich sagen, stimmt Ihr Argument. Aber mit dem, was wir jetzt gestartet haben, nämlich für den digitalen Verpackungsdruck, da ist Heidelberg heute ganz vorne dran und wir haben die Chancen, dort der Größte zu werden, weil keiner unserer Wettbewerber, weder bei den Etiketten, das ist auch ein Verpackungsthema, noch bei der Verpackung, bei der Fallschachtel, bedruckten Fallschachtel, ist irgendeiner auch nur annähernd im Moment so weit. Das war vielleicht vor 1,5 Jahren noch komplett anders. Heidelberg ist relativ spät in dieses Thema eingestiegen, aber manchmal hat man auch Glück im Leben unsere Wettbewerber schwächeln alle, die kriegen ihre Konzepte nicht auf die Reihe. Da gab es einen großen, der tönt seit 2012, der hat es bis heute nicht geschafft, eine Feldtestmaschine zum Laufen zu kriegen. Wir glauben auch ziemlich genau zu wissen, warum es nicht geht. Die Physik kann man nämlich nicht betrügen. Also was physikalisch nicht geht, geht technisch in aller Regel auch nicht, aber er probiert es. Und wir haben heute inzwischen, sage ich mal, circa ein Jahr Vorsprung vor allen anderen, mindestens, vielleicht auch ein bisschen mehr, auch mit dem Effekt, dass unser zweiter Feldtestkunde, der jetzt im Herbst seine Maschine kriegt, also wir machen vorher immer ausführliche Feldtests, bevor wir mit dem Serienanlauf im nächsten Jahr dann beginnen. Das ist ein ehemaliger Feldtestkunde eines unseren Wettbewerbers, der hat einfach die Lust verloren, verschoben zu werden. Also wir sind sehr zuversichtlich, dass wir die Ersten sind, die mit diesem Produkt, mit dieser Technologie in den Markt kommen und dieses Feld auch als Erster und damit auch als Marktführer, als die Nummer 1 besetzen können.
Wir erlauben uns aber, Herr Feigl, noch einmal auf die Drupa zu verweisen. Haben Sie vor der XL gestanden mit Push-to-Stop, ist die nicht weniger digital wie eine andere digitale Druckmaschine. Es ist eine andere Form, wie die Farbe aufs Papier kommt, aber die Endanwendungen wachsen auch zusammen. Man könnte also auch sagen, 2,5 Milliarden Umsatz hier, 2,5 Milliarden gibt in Summe 5 Milliarden und wir haben eigentlich in beidem Produktspektrum eine wirklich sehr, sehr gute Ausgangslage. Besser als die Wettbewerber aus dem Traditionellen, weil die rechte Seite nicht haben und die von der rechten Seite haben die linke nicht. Und wenn sie große Auflagen fahren, ist unsere XL-Technologie wirklich best in class. Und wenn sie das miteinander vernünftig kombinieren, wie wir es auf der Drupa gezeigt haben, stehen wir nicht mehr vor dem Kunden und sagen, wir verkaufen alte oder neue oder die Technologie. Wir können sagen, wir haben sie für alle Anwendungen. Und das ist das, was uns jetzt zuversichtlich stimmt, dass wir dort auf dem richtigen Weg sind. Und Push-to-Stop war in Kombination mit dem Heidelberg Assistant rüber zu dann digitalen Geschäftsmodellen oder Anbindung an den Kunden für uns ein absolutes Alleinstellungsmerkmal auf der gesamten Messe, weil dieses Spektrum hat aus unserer Sicht kein anderer gezeigt. Deswegen glauben wir, dass wir mit diesen Investitionen in dieser Richtung gut und richtig unterwegs sind.
Also Heidelberg ist ja der einzige Anbieter, der eine durchgängige Software für den Workflow anbietet, der egal welche Drucktechnologie hinten dran steht, egal ob das Digitaldruck ist oder Offset, Sheetfed Offset oder Flexo oder was auch immer, wir bedienen mit unserer Software durchgängig alle Verfahren. Und wir sehen es ja heute schon, wir haben Kunden, die sind klassische Heidelberg Offset-Kunden, die haben irgendwelche Digitaldruckmaschinen, aber wir sehen übrigens auch immer wieder zunehmend mehr, dass Unternehmen, die mal angefangen haben mit reinen Digitaldruckmaschinen, also mit etwas größeren Kopierern, wenn sie so wollen, sich die ersten Offset-Maschinen kaufen, die sich eine Anicolor kaufen. So, und denen können wir anbieten. Passt auf, jetzt könnt ihr ein industrielles Unternehmen werden. Wir können euch den Workflow bieten, wo ihr diese Themen vollständig automatisch abwickeln kann. Digitaler geht es gar nicht. Also irgendein Film oder eine Platte in die Hand genommen wird nicht mehr. Wenn Sie zu unseren Kunden gehen, da kommen die Aufträge teilweise rein übers Internet, über ein Portal und die werden automatisch durchgesteuert. Da nimmt kein Mensch mehr irgendwas in die Hand. Es wird praktisch vollautomatisch produziert und gedruckt, egal ob das Verpackung ist, ob das Akzidenzdruck ist oder sonst irgendwas. Also digitaler, und zwar unabhängig, welches Druckverfahren es ist. Digitaldruck ist sowieso eigentlich ein falsches Wort. Das ist eigentlich Non-Impact-Printing. Ein Tintenstrahldrucker ist nichts mehr digital als eine Offset-Druckmaschine. Die Daten werden alle digital übertragen und zum Schluss ist das Ganze eben analog.
Wären jetzt noch eine weitere Frage? Wenn nicht, danke ich für die rege Teilnahme und Fragerunde und bitte jetzt die Kolleginnen und Kollegen von den elektronischen Medien nach vorne zu kommen für die O-Töne mit den Vorständen und für den Rest ist draußen dann gern noch ein Lunch bereitgestellt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.